ein Ende des Oben ohne Privilegs würde faktisch mehr Freiheit für alle Geschlechter bedeuten. Und auf so einer symbolischen Ebene würde es halt die Binarität aufbrechen. Wir haben ja so eine tiefsitzende, zweigeteilte Ordnung. Und das führt dazu, dass eben Männer sich in unserer Gesellschaft leichter für sanftmütige Gefühle beschämen lassen und Frauen sich leichter für ihren Körper beschämen lassen und Nicht-Binäre sich für ihre ganze Existenz rechtfertigen müssen, weil sie nicht vorgesehen sind. Und mit einer gleichen Brust für alle setzen wir dieser vor allem sehr rechten Erzählung, der ja die Geschlechterhierarchie immanent ist, etwas entgegen. Und ich glaube, gerade angesichts von der erstarkenden rechten Bewegung und Erzählung, die wir gerade erleben, müssen wir mehr denn je für die Freiheit für alle Geschlechter kämpfen.
Ja, Leute, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich hier mit Julia Fritsche über ihr Buch Oben ohne. Darin spürt Julia der Frage nach, warum es für Männer ein leichtes ist, sich oberkörperfrei zu zeigen, während Frauen und Queers, die sich oben ohne zeigen, mit Diskriminierung und Belästigung rechnen müssen. Ja, und hier im Dissens-Podcast, da spreche ich mit Julia über das Oben ohne Privileg für Männer, die Geschichte der Skandalisierung der weiblich gelesenen Brust und auch die aktuellen Kämpfe für eine gleiche Brust für alle, also für mehr Freiheit in Körper- und Kleiderfragen. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, schön, dass du wieder beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo, grüß dich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und vielen Dank an die Zuhörenden fürs Anklicken dieser Folge.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du wieder hier bist. Dieses Mal wollen wir darüber sprechen, warum unsere Gesellschaft mit weiblichen und männlich gelesenen Brüsten oder Nippeln so unterschiedlich umgeht. Das thematisierst du nämlich in deinem neuesten Buch. Für die allermeisten ist es ja vollkommen normal, Julia, dass es Männern erlaubt ist, in der Öffentlichkeit oben ohne rumzurennen, während es für Frauen und Queers weitgehend ein Tabu ist. Und wenn sie es doch dann mal wagen, topless rumzurennen, dann riskieren sie Diskriminierung oder Belästigung, ne?
Ja.
Für den Einstieg, Julia, mal, warum ist es aus deiner Sicht ein Problem, wie wir mit der Nacktheit und den Brüsten von, sagen wir mal, der Hälfte der Menschen in unserer Gesellschaft umgehen? Und warum ist ein Recht auf oben ohne aus deiner Sicht überfällig?
Ja, also ich denke, diese Regel, Männerbrüste okay, Frauenbrüste nicht, die zeigt ein Privileg von Männern. Und nicht nur das, also diese Regel ordnet nicht nur Frauen unter, sondern sie schließt auch queere Menschen aus, denn die kommen in dieser Regel überhaupt nicht drin vor. Und vor allem aber werden Frauen darin ja faktisch eingeschränkt, aber auch symbolisch untergeordnet. Und diese Unterordnung, finde ich, die kann auch Fragen aufwerfen, die über Kleiderregeln hinausgehen. Weil wenn Frauen nicht selbst entscheiden können, ob sie sich ausziehen, stellt sich für viele vielleicht die Frage, ja, können sie denn dann in anderen Körperfragen selbst entscheiden? Also zum Beispiel, ob sie angezogen bleiben wollen oder mit wem sie schlafen wollen oder ob sie abtreiben wollen oder so. Und wenn wir über unsere Körper nicht selber entscheiden können, das ist ja das Existenziellste überhaupt, können wir denn dann auch in anderen Lebenslagen entscheiden? Also ob wir arbeiten gehen wollen, studieren oder wählen? Also jede Kleiderregel, die nicht für alle gilt, bedeutet eigentlich Hierarchie. Das ist bei der Bikinipflicht so, bei der Kopftuchpflicht, früher beim Hosenverbot für Frauen. Die gelten nur für ein Geschlecht. Und das stellt die Selbstbestimmung dieses einen Geschlechts in Frage und sagt aber auch, übrigens, es gibt nur zwei Geschlechter und alle anderen queeren Menschen, nicht-binären Menschen sind komplett raus. Deren Existenz wird geleugnet.
Ja, spannend. Wir wollen natürlich auch noch im Verlauf des Gesprächs auf feministische Kämpfe zu sprechen kommen, die es ja, glaube ich, so seit den 10er-Jahren wieder intensiver gibt. Ja, also zum Beispiel unter dem Hashtag Free the Nipple.
Ja.
Aber vielleicht mal kurz dazu, warum du dein Buch geschrieben hast. Was hat dich da einerseits persönlich motiviert und damit verbunden auch, warum hältst du es für wichtig? Und das hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, über die Befreiung weiblich gelesener Brüste zu sprechen und sie auch zu pushen, ne? Weil als ich so recherchiert habe und also zu deinem Buch und auch in dein Buch reingelesen habe, dachte ich so, oder habe ich so von meinem inneren Auge so Personen gesehen, die so aufstöhnen, ja, so irgendwie.
Ja.
Oh Mensch, muss das denn jetzt sein? Haben wir jetzt nicht gerade irgendwie mit Klimakatastrophe, mit kapitalistischer Dauerkrise, mit Rechtsruck zu tun? Also mit irgendwie, in Anführungszeichen, Wichtigerem als der Kleiderordnung im Schwimmbad jetzt zum Beispiel, ne? oder mit topless Männern in der Boulderhalle. Und ich denke da jetzt nicht nur so an alte weiße Männer, das ist jetzt auch nicht so die Zielgruppe von meinem Podcast, sondern auch zum Beispiel FeministInnen, ja, die sich zum Beispiel, und du hast das eben schon angesprochen, mit reproduktiver Gerechtigkeit einsetzen, also dafür einsetzen, ja, oder auch der Care Revolution so, und die gegen den rechten Backlash ankämpfen, gerade in den Bereichen. Und jetzt hast du ja am Anfang schon so eine Verbindung gemacht, ne, von körperlicher Selbstbestimmung, von Kleiderordnung hin auch zu diesen feministischen Fragen. Deswegen, vielleicht kannst du mal sagen, also einerseits, was hat dich persönlich motiviert, das Buch zu machen, und warum hältst du es für wichtig, auch ja, über weiblich gelesene Brüste und deren Befreiung zu sprechen und das zu pushen?
Ich fange mal mit der Frage an, gibt es nicht Wichtigeres? Ja. Also ich würde sagen, wir haben mit Kriegen, mit Klimakrise, mit Rechtsextremen akut bedrohlichere Missstände als jetzt eine Bikinipflicht. Ja? Wir haben auch selbst in Geschlechterfragen haben wir akut bedrohlichere Missstände wie Altersarmut von Frauen, Armut von Alleinerziehenden, kriminalisierte Abtreibungen, überhaupt Gewalt gegen Frauen und gegen queere Menschen, Femizide, ja, jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch meistens Partnergewalt oder Ex-Partnergewalt. Das alles ist natürlich unmittelbar gefährlicher, als wenn jetzt Anne in der Boulderhalle ein Shirt tragen muss, während Max neben ihr an der Kletterwand oben ohne ist. Aber wir sehen an so einer Szene, Max hat in der Boulderhalle Handlungsspielraum. Er kann sein Shirt anlassen oder er kann es ausziehen. Anna hat keinen Handlungsspielraum. Über Anna entscheiden andere. In den meisten Fällen heißt das, Anna muss angezogen bleiben. Und was ist eben eigentlich mit Kim in der Boulderhalle, wenn wir sagen, Kim ist nicht binär? Diese Unterordnung und dieser Ausschluss von, also einerseits Unterordnung von Frauen und Ausschluss von queeren Menschen, der stört mich. Also diese Hierarchie darin, die zum Ausdruck kommt, und diese Leugnung. Das stört mich auf Instagram, wo das ganz extrem ist, aber auch in unserem physischen Alltag. Wir kommen vielleicht später noch drauf zu sprechen, wo das überall der Fall ist. Und viele andere stört das auch. Und da komme ich so ein bisschen zu meiner Motivation. Also in den letzten Jahren gab es Klagen, Proteste, Petitionen für Free the Nipple oder eine gleiche Brust für alle. Und ich hatte Bock, die zu supporten mit Argumenten und auch selber mal rauszufinden, warum ist eigentlich dieses oben ohne Privileg ein Problem? Warum skandalisieren wir überhaupt die weiblich gelesene Brust? Und wie kriegen wir das weg? Und diese Reihe Flugschriften bei Edition Nautilus, die sagt, wir liefern Diskursmunition. Und das war meine Motivation für die Bewegung, Diskursmunition zu liefern. Mhm.
Du hast ja bestimmt auch schon, Julia, Lesungen gemacht mit deinem Buch. Hast du da denn auch schon irgendwie erste Reaktionen bekommen, sei es kritisch oder bestätigend, von anderen FeministInnen, vielleicht auch von Männern, keine Ahnung?
Du bist ganz früh dran. Meine erste Lesung ist übermorgen.
Ah, okay, gut.
Ich bin schon excited. Und ich habe natürlich einerseits Reaktionen bekommen schon beim Schreiben des Buches. Und ich würde mal sagen, der Enthusiasmus von linken Männern hielt sich gering. Hingegen Frauen und nicht-binäre Menschen waren ultra begeistert und auch so erleichtert, so, oh, da beschäftigt sich jemand damit, ja. Weil vor allem Frauen sind oft, also in meinem Alter, und es sind natürlich auch viele feministische Frauen, die ich spreche, die sind genervt, die sagen, oh, das passiert mir überall, ey, im Club, wenn ich raven gehe, sind die Typen oben ohne, ich kann es nicht machen. Zu Hause, die eine ist Mutter, sagt, ey, da sind irgendwie Kinder zu Besuch und mein Mann ist oben ohne. Stell mal vor, ich würde das machen, dann könnten die Kinder von nebenan, würden aber nicht nochmal zu Besuch kommen. Oder eine Freundin hat erzählt, im Supermarkt war ein älterer Typ einfach oben ohne und sie hat so gesagt, es stört mich hier, und die ganzen anderen Männer sind ihm beigesprungen. Das sind so die Reaktionen beim Schreiben gewesen, und öffentliche Reaktionen jetzt auf das Buch, die sind ähnlich. Also bisher halten vor allem Frauen das Thema diskutierenswert, und auch alle bisherigen Interviews und Besprechungen in Lokalzeitungen und in Buchblogs waren von Frauen. Nur ein paar männliche Buchhändler haben mich eingeladen, und in den Medien, Lukas, bist du der erste Mann, der das Thema diskutierenswert findet.
Sehr gut. Muss ich jetzt gerade dran denken, Julia, dass ich letztens von, ja, ich lese ihn männlich, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich wurde von einem Hörer, sage ich jetzt mal, angeschrieben, und der fragte mich dann so, warum reden Männer bei dir über den Kapitalismus und die Kritik daran und die Abschaffung und Frauen irgendwie halt immer über nur Feminismus in Anführungszeichen, und da scheint mir schon irgendwie die Verbindung dessen unterzugehen. Und
wir haben letztes Mal über den Kapitalismus gesprochen bei meinem letzten Buch, als du mich eingeladen hast. Ja.
Genau. Falls diese Person jetzt zuhört, genau, das Gespräch kannst du gerne nachhören. Und auch hier gibt es ja Verbindungen, weil die symbolische und die hat ja symbolische Unterordnung von Frauen, die hat ja was mit einer materiellen Unterordnung am Ende zu tun. So.
Ja.
Julia, kannst du mal, du beschäftigst dich mit echt vielen Sachen in deinem Buch und da gibt es tatsächlich ja Kleiderordnungen, ja, wo dann tatsächlich Frauen und Queers, wenn sie dann topless zum Beispiel im Schwimmbad, jetzt haben wir gerade Sommer, jetzt wo wir sprechen, die Leute sind wie bei mir jetzt am Bodensee, liegen da am Strand und Männer oben ohne so. Und muss ich jetzt gestehen, ich habe, glaube ich, noch keine einzige Frau, keine weiblich gelesene Person oben ohne gesehen. Sind ja aber auch in Südbaden, ne, muss man dazu sagen. Mhm. Aber du thematisierst natürlich auch andere Orte und da haben wir jetzt auch gerade drüber gesprochen, ne? Also wo jetzt nicht explizit Kleiderordnungen herrschen, aber es so kulturelle Konventionen gibt. So. Und dann hat man halt irgendwie den Mann, der in der Öffentlichkeit einem oberkörperfrei auf dem Fahrrad entgegenkommt oder der in der Boulderhalle oberkörperfrei rumrennt oder im Supermarkt, you name it. Ne? Man sieht es ja überall.
Ja.
Also kannst du vielleicht mal so einen Überblick geben, wo gibt's eigentlich diskriminierende Kleiderordnungen und wo haben Frauen oder weiblich gelesene Menschen mit Sittenwächtern zu rechnen und in was für vielleicht auch Gesetzen und Bestrafungen drückt sich das dann, diese Diskriminierung am Ende aus?
Ja, also kurz mal zu den Orten. Also ich dachte auch am Anfang, ja, das ist halt ein Badethema, ne? Dann so habe ich gemerkt, nee, das ist im Club der Fall, auf dem Festival der Fall. Ich selber bin auf das Thema gestoßen auf der Fusion vor einigen Jahren, wo ich halt ein Schild gelesen habe, so No Shirt, No Beer für die Männer und dachte so, boah, das ist ja mal cool, echt. Oh, danke irgendwie. Also wir haben das auf Festivals, wir haben das aber auch, ich weiß nicht, auf dem Berggipfel. Wenn ich wandern gehe, dann kann ich nicht oben mein Shirt verschwitzt ausziehen und mir ein Weißbier hinstellen vor der Hütte und da oben ohne sitzen. Und Paul kann das aber schon, ja. Wir haben das beim Grillen, wir haben das eben auf Facebook, auf Instagram. Nippel von Menschen, die als Männer gelesen werden, okay. Und bei weiblich gelesenen Menschen nicht. Jetzt zu den Regeln. Also in unserem öffentlichen Raum im physischen Alltag, da ist jetzt in Deutschland nirgends explizit festgeschrieben, wie Nippel verhüllt werden müssen. Aber es gibt sogenannte Gummiparagraphen. Also das ist einmal 118 im Ordnungswidrigkeitengesetz und einmal 123a im Strafgesetzbuch. Und die können so ausgelegt werden, dass ein Verhalten als, einmal ist es Belästigung der Allgemeinheit, einmal ist es Erregung öffentlichen Ärgernisses, gilt. Mhm. Und wenn es da um Nippel geht, dann trifft das in der Regel Frauen oder queere Menschen. Die bekommen selten deswegen irgendwie eine Strafzahlung, aber sie werden immer wieder von Sicherheitsdiensten gemaßregelt oder bekommen einen Platzverweis, wenn sie oben ohne sind. Da gibt es auch sehr berühmte Fälle. Und eine Frau, die eines Platzes verwiesen wurde in Berlin, die habe ich begleitet bei ihrem Prozess auch im Buch. Davon kann ich auch später noch erzählen. Zu den Regeln. Ihr habt sicher mitbekommen, dass einige Kommunen jetzt für Schwimmbäder in den letzten Jahren, nachdem es da Proteste gab, geändert haben.
Ich habe es bei dir gelesen, ja. Also ich habe erfahren, Berlin, Köln und Chemnitz sind Städte, die auf Druck von unten jetzt quasi die Badeordnung für die ganze Stadt geändert haben.
Genau, für die öffentlichen Bäder, genau. Und da steht jetzt eben oft geschrieben, dass eine Badehose für alle Geschlechter reicht. Davor und auch nach wie vor in vielen, wenn nicht den meisten Schwimmbädern, ist es immer noch so, dass da so Sachen stehen in der Hausordnung wie im Nassbereich ist eine angemessene Badekleidung vorgeschrieben und das Badepersonal entscheidet, was angemessen ist. Genau. Und am härtesten ist es aber auf Social Media. Also bei Meta, das ist ja der Konzern, der über Instagram und Facebook steht, da sind weiblich gelesene Nippel verboten. Bilder werden gelöscht. Und der hauseigene Aufsichtsrat, ja, da sitzen so externe WissenschaftlerInnen, JournalistInnen drin und so, den hat sich Meta selber gegeben. Der hat gesagt, diese Regel, letztes Jahr war das, muss überarbeitet werden, weil die schließt queere Menschen aus, benachteiligt Frauen, ist total unhandlich, weil ModeratorInnen dort über mal oft gar nicht sagen können, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, und sie verstößt, Zitat, gegen internationale Menschenrechtsstandards. Und die mögen das bitte einhalten. Die haben letztes Jahr dann eine Frist von 6 Wochen gegeben an Meta. Meta hat nicht reagiert, ist nach wie vor so. Weibliche Nippel verboten, männliche Nippel okay. Hm. Und daneben, du hast es erwähnt, gibt es aber natürlich noch die ungeschriebenen Normen. Also, weil was das Badepersonal sagt, ist das eine. Was das Badepublikum sagt, ist das andere. Und du bist als weiblich gelesene Person aktuell beim Baden oft die einzige Person und Leute gucken blöd, was dazu führt, dass wiederum viele Frauen sagen, boah, ich lasse das jetzt, den Stress tue ich mir nicht an, selbst wenn ich vielleicht wollte.
Ja. Ja, lass uns auch gleich darüber sprechen, wie du Trailblazerin auch warst oder bist.
Das Wort musste ich erstmal nachgucken.
Ich habe auch überlegt, warum habe ich das eigentlich geschrieben und nicht Wegbereiterin oder so. Ja. Eigentlich will ich ja immer vermeiden, irgendwie komplizierte Sprache hier zu haben, aber dann klingt es auch so schön. Blazing the Trail. Mhm. Naja, wir wollen drüber sprechen. Du thematisierst in deinem Buch auch deinen eigenen Versuchen im Schwimmbad oberkörperfrei und die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, die Erwartungen an die patriarchale Gesellschaft oder auch patriarchale, zum Beispiel männliche Blicke. Aber auch die internalisierten Beschämungen thematisierst du da und auch die Frage natürlich, was kann man als Individuum schaffen und wo braucht man irgendwie Verbündete oder ja, kollektive Kämpfe stellen sich da. Lass uns da gleich drüber sprechen, weil was ich auch spannend fand, ist, dass du auch einen Blick zurück in die Geschichte wirfst. Da würde ich jetzt gerne mal kurz drauf zu sprechen kommen und dir anschaust, wie mit Verhüllung, Enthüllung menschlicher Körper umgegangen wurde, warum die männliche Brust eigentlich als banal gilt und die weibliche tabu ist. Und was wir eigentlich aus dem Blick zurück auch lernen können über die Sexualisierung der weiblichen Brust und ihre Tabuisierung. Was hast du da gefunden?
Also, wenn wir ganz weit mal zurückgucken, so menschheitsgeschichtlich, dann sehen wir, dass weltweit gesehen Nacktheit vor allem in warmem Klima und auch Nacktheit obenrum durchaus oft normal war in vielen Kulturen. Dass dann der weibliche Körper vor allem so tabuisiert wurde, das kam vor allem dann damit, dass sich die großen monotheistischen Weltreligionen verbreitet haben durch Missionierung und Kolonialismus ganz stark. Und in diesen Religionen gilt der weibliche Körper als generell anders und vor allem als sündhaft. Und alles Mögliche musste dann immer verhüllt werden. Hinzu kommt aber auch noch sowas, das nennt sich die Zivilisationstheorie, die ist von Norbert Elias geprägt. Das heißt, dass wir durch das immer engere Zusammenleben, also mit so einer Urbanisierung, wir zogen in Städte und so angefangen haben, uns ja Regeln zu geben und uns auch für körperliche Dinge, die andere irgendwie behelligen können, zu schämen. Also für Rülpsen, Purzen und so, aber eben auch für Nacktheit. Und da haben wir uns eben dann immer mehr so eigene Bedürfnisse oder so zurückgestellt und uns dann so Regeln gegeben, um uns irgendwie einander erträglicher zu machen in der Nähe. Kleidung kann da ja auch schützen, also vor Schweiß zum Beispiel von anderen oder so. Genau.
Also die Hose darf auch weiterhin Ding sein in unserer Gesellschaft, finde ich.
Ja,
also,
ja, genau. Zu den Lösungen kommen wir ja dann noch. Mhm. Wann man und wo genau man angefangen hat, jetzt Brüste zu bedecken, das ist nicht abschließend klärbar, weil Kleiderregeln waren also selbst in Deutschland oft kommunal und sehr vielfältig geregelt. Aber es gibt zum Beispiel auch in Europa Anzeichen dafür, dass durchaus Frauenbrüste oft okay waren. Also zum Beispiel Königinnen in England im 17. Jahrhundert trugen eine Brust frei oder beide Brüste frei. Das war Mary die Erste, Mary die Zweite, Elizabeth die Erste. Und das wurde auch von der Bevölkerung nachgeahmt. Also da zeigen so Balladenbücher, das sind so Illustrationen zu Songs von damals, das waren so die populärsten Medien damals, die zu Zehntausenden gedruckt wurden, die zeigen auch Frauen oben ohne und zwar in verschiedenen Rollen in diesen Songtexten, also jetzt nicht nur anrüchige, sondern auch ganz normale. Und Frauen haben sich da, das zeigt eine Studie aus England, die Mode abgeguckt damals und haben das dann vom Hof kopiert und durchaus im großen Maße nachgemacht. Und es gibt aber auch Anzeichen, dass auch Männerbrüste durchaus in der Geschichte immer wieder nicht okay waren, sondern verhüllt haben. Und zum Beispiel als Bademode aufkam, weil man überhaupt erst so vor 200 Jahren anfing, so richtig Baden als Freizeitgestaltung zu machen. Da war das anfangs noch üblich, dass, ihr kennt vielleicht diese Bilder, Männer so Badeanzüge auch tragen.
Voll, da muss ich auch dran denken, ne?
Ja.
Das ist so super ungewohnt, aber das waren ja auch so Ganzkörperanzüge, ne?
Genau, also anfangs gingen die ganz bekleidet rein, beide Geschlechter, und dann war das schwer und nass und trocknete nicht, und bei beiden wurde das immer knapper, knapper, knapper. Und dann haben sich ja auch immer oft Leute dagegen verstoßen und so, und irgendwo in der Ecke alle Geschlechter dann auch mal nackt gebadet oder sowas, weil es ja eben auch Bademode in dem Sinne noch gar nicht gab. Aber es war eben lange Zeit üblich, dann so Badeanzüge. Und als dann irgendwie mal 1919 der Reichspräsident Friedrich Ebert und sein Reichswehrminister Gustav Noske vom Baden an der Ostsee auf einem Bild nur in Badehose abgebildet wurden, war das noch ein Riesenskandal. Weil damals eben auch Männer häufig noch einen Badeanzug trugen. Und ein wichtiges Gesetz im deutschen Raum war dann der sogenannte Zwickelerlass. Das war 1932, in dem die Badeordnung generell geregelt wurde. Zwickel ist eigentlich so ein Teil in der Badehose, was die Geschlechtsmerkmale bei allen so abdämpfen soll, so ein extra Stofftuch, was alles so plätten soll. Aber da wurde dann auch geregelt, dass Männer, wenn keine Kinder dabei sind, oben ohne baden dürfen und Frauen nicht. Und 1932 ist jetzt nicht zufällig, sondern das war ein Jahr vor Hitlers Machtergreifung und schon in so einem faschistischen Zeitgeist, wo, und das war auch sehr umkämpft damals, und Liberale und KommunistInnen und Frauenrechtlerinnen haben sich darüber lustig gemacht, über diese ganze Ordnungswut der Rechtsreaktionären. Und damals kam eben diese Geschlechtertrennung jetzt in einem wichtigen Gesetz in Deutschland auf.
Ja. Julia, wenn wir mal in die jüngere Vergangenheit schauen, sage ich mal so 60er, 70er, wo auch irgendwie so eine gesellschaftliche Liberalisierung stattgefunden hat, auch angestoßen natürlich durch feministische Kämpfe. Da schreibst du in deinem Buch drüber, dass das eine Zeit war, in der viel mehr Frauen im Monokini unterwegs waren, zum Beispiel in Schwimmbädern oder an Badestränden.
Ja.
Und sprichst dann davon, dass es so in den 90ern oder ab den 90ern da auch einen Backlash gab. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen für die jüngere Vergangenheit beschreiben, welche, sage ich mal, Konjunkturen und Etappen von feministischem Ringen für quasi das gleiche Recht auf Oberkörperfreies da gab so, und wie auch dieser Backlash sich vollzogen hat und wie das vielleicht auch aufschlussreich ist, ja, für heutige Kämpfe um Selbstbestimmung.
Ja. Also es war dann eigentlich eine recht kurze Zeit eben von den 30ern an, wo dann plötzlich die Männer einfach ihr Oberteil beim Baden ablegten, in den USA übrigens auch in den 30ern, wo das dann plötzlich gesetzlich erlaubt wurde. Und dann blieb das so während den Kriegen, und dann haben aber schon eigentlich ziemlich schnell so ab den 40ern, 50ern an der Côte d'Azur in Frankreich Frauen dann einfach mal so ihr Oberteil runtergerollt, also den Badeanzug runtergerollt oder das Bikini-Oberteil weggelegt oder so. Es war also gar nicht so lange, dieses oben ohne Privileg für Männer damals, dass das bestand. Und in der DDR dann nach dem Krieg, da gab es dann eine starke Freikörperkultur, wo man ganz nackt war, da hat sich das Problem nicht so gestellt. Nur in Westdeutschland blieb es erstmal noch prüde, und da kam eigentlich erst dann so mit der 68er-Bewegung grundsätzlich so eine, ja, sexuelle Befreiung, und aber dann eine Befreiung der Frauen eigentlich erst mit der Frauenbewegung in den 70er, 80er Jahren. Was wollten die? Also die wollten natürlich grundsätzlich gleiche Löhne, ökonomische Unabhängigkeit, aber eben ganz wichtig waren denen so körperliche Freiheiten, also eine sexuelle Selbstbestimmung, Freiheit vor Gewalt, vielfältige Beziehungen, und ein ganz symbolischer Ausdruck von diesen, sagen wir mal, Bodypolitics damals, wird eben das Ablegen eines Kleidungsstück, und zwar des BHs. So, der stand damals für Enge, für Zwang, für Unterordnung unter dem männlichen Blick. Und es gab auch so ein auslösendes Ereignis. Das war tatsächlich 1968 die Miss America-Wahl, wo 400 Feministinnen diesen Schönheitswettbewerb, diesen sogenannten, gestört haben in Atlantic City in den USA und stattdessen ein Schaf zur Schönheitskönigin gekürt haben und so vermeintliche oder Instrumente weiblicher Folter, wie sie es nannten, in den Abfalleimer warfen. Da waren Wischmops drunter, Lockenwickler, ein Playboy, eine Cosmopolitan, Stöckelschuhe und ein BH. Und ausgelöst durch dieses Ereignis legten dann tatsächlich viele Frauen den BH ab oder manche auch symbolisch so. Und viele legten aber auch in der Folge das Bikini-Oberteil ab. Und so kam es dann, dass eigentlich so in den 80ern in liberalen Milieus zum Beispiel Frauen wie meine Mutter oder ihre Freundin ganz selbstverständlich an europäischen Stränden, aber auch an deutschen Badeseen und in Schwimmbädern eigentlich oben ohne badeten. Und wie du gesagt hast, dann kam halt ein Backlash in den 90er Jahren, weil diese starke Frauenbewegung, die hat von Anfang an die Konservativen und Rechten gestört. Die Männer oder viele von ihnen sahen ihre Privilegien flöten gehen und haben dann die ganze Frauenbewegung so als hysterisch, verhöhnt, dogmatisch, prüde und haben sie so imaginiert in der lila Latzhose. Und gleichzeitig kam aber auch eine neoliberale feministische Strömung auf. Und die hat gesagt, ja, wir setzen ein bisschen mehr jetzt eher auf Karriere als auf Körperfragen und symbolische Kämpfe wie um oben ohne oder so Analysen wie das Private ist politisch, die galten immer mehr so als Retro. Und bildlich gesprochen kann man sagen, kam dann praktisch der BH wieder dran und die High Heels für den Aufstieg in die Führungsetage, der den wenigsten gelingt, aber ja. Und dann hatten wir ab Mitte der 2000er auch schon wirklich explizit antifeministische Kampagnen in ganz Europa gegen Sexualaufklärung, gegen die Ehe für alle, gegen die Rechte von queeren Menschen. Und als letzten Punkt eigentlich in den Nullern dann auch schon den Moment, wo uns die, und in den Zehnern noch stärker, wo uns Social Media und die ganze Prüderie der Plattformen aus den USA sehr prägt, wo auch viele Männer drin sitzen, die ihre Werte über Algorithmen an uns weitergeben und viele bewerten eben da den weiblichen Körper einfach als anzüglicher als den männlichen.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes Dankeschön rauszuschicken an all meine Fördermitglieder. Es sind ja mehr als 1200 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissens am Laufen halten. Ohne euch könnte ich diesen Podcast hier nicht machen und dafür möchte ich Danke sagen. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist und du es dir leisten kannst, dann mach doch jetzt mit und werde Fördermitglied. Dabei sein kannst du schon ab 3 Euro und du tust damit nicht nur etwas Gutes und sorgst dafür, dass ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Nein, es winken auch Goodies und du hast wöchentlich die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Julia Fritsche, Oben ohne. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Journalistin und Autorin Julia Fritsche.
Ja, spannend, was du alles erzählst. Lass uns vielleicht jetzt mal, Julia, den Bogen schlagen, dann zu aktuelleren feministischen Kämpfen. Da lernt man nämlich viel in deinem Buch drüber und du hast vorhin auch schon erwähnt, dass du da mehrere Personen, sage ich mal, die aktivistisch gegen das oben ohne Privileg für Männer vorgehen und für die gleiche Brust für alle, ne?
Ja.
So, ich würde mal sagen, ab den 10er Jahren, ne, gibt es da vielleicht so eine neue Welle, so, wo mutige Einzelpersonen, feministische Kollektive dafür streiten, eben, dass alle das Recht haben auf nackte Brüste überall, wo Männer das eben auch dürfen. Mhm. Es gibt Kampagnen, da nennt man ein Buch drüber wie Free the Nipple, es gibt Protestaktionen, Petitionen, strategische Prozesse auch, ne? Und du hast eben, hatte ich schon gesagt, in deinem Buch auch mit einigen AktivistInnen gesprochen, die begleitet.
Ja.
Also kannst du uns vielleicht mal ein bisschen einen Einblick geben, welche Interventionen fandst du da spannend und was haben die vielleicht auch schon bewegt?
Ja, also es gibt immer wieder prominente Figuren, zum Beispiel bei dieser ganzen Sache auf Instagram. Also Madonna hat gesagt, hey, warum wird eigentlich die weibliche Brust von Frauen sexualisiert und nicht die von Männern? Warum sexualisieren wir die eigentlich nicht? Die sind doch auch schön. Und was ist eigentlich mit unserem Arsch? Den können wir in Teilen zeigen, aber die Brust nicht. Mhm. Jetzt dieses Wochenende, also wir haben Ende Juni, war das? Genau. Da hat sich die norwegische Gleichstellungsministerin oben ohne ausgezogen bei einem Event, auch als Demonstration für Gleichberechtigung. Und jetzt ganz jüngst, das ist noch nicht in meinem Buch drin, aber ich war auch hier auf dem Filmfest München und da lief ein Kinderfilm, der heißt Tod dem Bikini, wo es darum geht, dass ein Mädchen keinen Bock hat auf ein Bikini-Oberteil, weil die Jungs das auch nicht tragen müssen. Also es ist so, an vielen Ecken taucht es auf und durchaus auch von vielen Prominenten. Es gibt immer wieder auch, in Spanien gab es letztes Jahr eine große Solidaritätskampagne von einer dort sehr bekannten Sängerin, Amaral, die sich oben ohne ausgezogen hat, weil sie es konnte, weil sie so groß ist, aus Solidarität zu Frauen, die das in den Monaten davor schon gemacht hatten auf der Bühne und die dafür gerügt wurden. Hm. Also es gibt so viele Leute oder einige Leute mit einem großen Namen, die sich da äußern. Und dann gibt es aber eben auch das Verhalten von einzelnen Menschen. Und ich habe zum Beispiel die Berlinerin Gabrielle Le Breton begleitet. Und die war im Jahr 2021 an so einem heißen Sommertag, wollte die baden gehen, ist an den Wasserspielplatz Plansche im Osten von Berlin mit ihrem Sohn und einem Freund und dessen Tochter. Und dann hat sie sich, weil es heiß ist, wie die Typen obenrum ausgezogen und sich nichts dabei gedacht. Und dann kam der Sicherheitsdienst und hat gesagt, sie muss sich was anziehen. Und dann hat sie gesagt, nein, das mache ich nicht. Dann haben die gesagt, warum? Sie hat gesagt, hier, die Typen sind auch oben ohne. Dann hat der Sicherheitsdienst gesagt, ja, aber dann holen wir die Polizei. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann holt die Polizei. Und was mich sehr bewegt hat, sie stand dann da und ihr Sohn weinte wegen der Aufregung und hat auch gesagt, Mama, kannst du dir nicht ein T-Shirt anziehen? Und dann hat sie gesagt, weißt du, es ist nicht immer alles richtig, was die Behörden von einem verlangen. Man muss auch manchmal Widerstand leisten. Hm. Und dann kam tatsächlich die Polizei und hat gesagt, nein, sie muss sich anziehen oder den Ort verlassen. Und dann hat sie den Ort verlassen und hat geklagt. Tatsächlich. Und diesen Prozess habe ich begleitet. Willst du wissen, wie es ausgeht? Oder?
Sehr gerne, ja. Ja. Es ist ja eine Geschichte, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, nicht mit Happy End, also nicht mit umfänglichem Happy End.
Ja. In erster Instanz hat sie verloren. Da wurde gesagt, es könnte ein Schamgefühl der Bevölkerung betroffen sein. Und in zweiter Instanz, das war dann im September 2023, hat die Richterin ganz merkwürdig reagiert. Sie hat kein Urteil gefällt, sondern sie hat die Gegenseite, das Land Berlin war dort angeklagt, wegen Diskriminierung, aufgefordert, einfach das praktisch Leute im Senat entscheiden zu lassen und zu sagen, gebt doch zu, dass ihr da diskriminiert habt und dann kriegt sie hier 500 Euro Schadensersatz statt 10.000, die sie gefordert hat. Und so ist es dann auch tatsächlich erfolgt. Was nicht nur ein sehr geringer Schadensersatz für Gabrielle Breton war, sondern auch verhindert hat, dass ein Urteil gefällt wird. Und das wäre eigentlich ihr und der Anwältin und noch einem Verein, der sie unterstützt hat, sehr wichtig gewesen, dass hier Rechtsgeschichte geschrieben wird. Und deswegen ist es so ein Teilerfolg gewesen. Hm.
Das heißt, da müssen aber noch Leute kommen, damit es dann vielleicht mal mehr Präzedenzurteile gibt, oder?
Ja, genau. Und tatsächlich klagen auch mehrere Leute, auch nicht-binäre Personen. Es gibt auch Klagen bezüglich Schwimmhallen, also das nochmal drin. Hm. Genau. Und aber eine Person, die ich auch begleitet habe, das finde ich noch ganz schön, die habe ich auf einer Demonstration kennengelernt. Eine VJ aus einem Club. Die habe ich hier getroffen in München.
VJ, also wir beide sind JournalistInnen, also ja. Videojournalismus,
nee,
oder?
Nee, die macht praktisch die Visuals im Club.
Ah,
also
okay.
Wie DJ, nur VJ.
Ah, verstehe, okay.
Genau, also die bespielt die Leinwände mit Visuals. Und das ist in vielen Clubs ist das eine sehr wichtige Aufgabe. Hm. Und die hat sich eines Abends geärgert, weil, wie sie sagte, wieder so Mackertypen auf der Tanzfläche waren.
Wer kennt sie nicht?
Ja. Und sich da oben ohne ausgezogen haben und hat sich gesagt, oh, das nervt mich so, was mache ich denn jetzt? Und hat überlegt und dann hat sie ihre Visuals ausgemacht, hat nur eine schwarze Leinwand eingeblendet, wo drauf stand, no shirt, no visuals. Und das habe ich gesagt, ja, haben die das gecheckt oder so? Nee, die waren natürlich irgendwie auch ein bisschen truff und so. Aber dann haben andere die angeklopft und haben so gesagt, ey, guck mal, hier, das ist wegen dir, haben da hochgedeutet und haben gesagt, und dann haben die sich tatsächlich wieder angezogen. Und das sind, finde ich, so kleine Sachen, wo wir auch alle tätig werden können.
Voll, voll, ja. Da wollen wir auch nachher noch drauf zu sprechen kommen, ne? Also ich finde auch, jede Boulderhalle, jeder Supermarkt oder jeder Club sollte Männern ein Shirt anempfehlen, wenn sie denn irgendwie oberkörperfrei da rumrennen, ne? Das muss nicht sein.
Oder zumindest eine Hausordnung aufhängen, wo steht, können hier alle oben ohne sein oder sollen hier alle oben rum angezogen sein.
Genau.
Wie es gelöst ist, mir eigentlich relativ egal, nur Hauptsache für alle gleich, ja.
Genau, wollen wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, wie wir eigentlich dahin kommen zu einer Abschaffung des Oben ohne Privileg für Männer und mehr Gleichstellung da in Kleiderfragen für alle. Zunächst einmal hätte mich aber noch kurz, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, interessiert, wie das für dich persönlich war, sage ich jetzt mal. Mhm. Denn du beschreibst in deinem Buch auch, dass du das so kursiv dann immer so eingestreut, jetzt, zumindest auf den ersten Seiten, ich nenne es jetzt mal Feldversuch, also dass du ins Schwimmbad gehst und ja, dir fest vornimmst, dich oben ohne da dann auch da baden zu gehen, und dann beschreibst du, welche Gedanken dir durch den Kopf gehen, ne? Also wie geht da die Schwimmbadleitung mit um? Wo lege ich mich eigentlich hin, dass ich nicht irgendwelchen männlichen Blicken ausgesetzt bin? Wie schaffe ich es, mich nicht zu sehr zu zeigen? So, auch so ein Gedanke, den du schilderst, so. Und jetzt hast du vorhin auch beschrieben, dass es für deine Mutter so irgendwie im Zuge so der 60er, 70er, dann in den 80ern völlig normal war, oberkörperfrei an Stränden oder im Schwimmbad baden zu gehen. Mhm. Und für dich nehme ich an, dann überhaupt nicht. Also vielleicht kannst du das mal sagen, wie das für dich persönlich war, so ich glaube als Kind der 90er.
Ja.
Und wie du das auch erlebt hast, da quasi ja was zu bewegen als Individuum da im Schwimmbad, und welche Fragen dich da beschäftigt haben.
Ja, also ich bin recht liberal groß geworden. Ich habe, dachte ich, nicht so ein großes Issue mit Nacktheit oder Nacktheit obenrum. Und das war eigentlich eine ganz spontane Laune. Das war vor vielen Jahren, ohne jedes journalistische Projekt, ohne jedes Buchvorhaben. Ich hatte auch...
Also es war nicht so, ich schreibe dieses Buch und deswegen muss ich das mal machen. Okay.
Nee, genau. Das haben viele so verstanden, aber das war tatsächlich einfach nur so. Ich habe auch gar keine Aufzeichnungen. Die habe ich nur nach dem Vorfall dann so händisch gemacht, aber ich hatte kein Mikro dabei oder so. Nö, ich habe einfach gedacht... aus einer spontanen Laune heraus. Ich bade oben ohne. So. Hm. Und tatsächlich, das zeigen auch Studien. Es gibt eine berühmte wissenschaftliche Studie aus Frankreich zum Thema oben ohne, weil es gibt natürlich gar nicht so viele dazu. Deswegen ist das die eine große. Und da gehen einem, das zeigt diese Studie und so ging es mir auch, da gehen einem sofort Gedanken durch den Kopf. Also, wo lege ich mich hin? Vielleicht nicht gerade zu der Jungsgruppe. Da, die dann irgendwie kichern oder gaffen oder so oder filmen vielleicht heutzutage auch. Hm. Irgendwie vielleicht nicht gerade zu dem älteren Herrn da, nicht, dass der jemand zum Ratschen sucht und dann ist es irgendwie oben ohne weird oder so. Ich meine, das ist natürlich alles internalisierte Scham, ja? Also vielen Frauen, die das machen, geht es sicher auch nicht so, ja? Aber da habe ich schon gemerkt, okay, also ich bin nicht ganz frei davon. Und dann war es tatsächlich so, dass ich zunächst einfach so auf der Wiese lag oben ohne, und dann sind so Mädchen vorbeigelaufen und sind so erschrocken und haben so richtig schockiert geguckt, und dann haben die nochmal andere Freundinnen geholt und die sind dann nochmal so absichtlich an mir vorbeigegangen und ich habe mich so entblößt gefühlt und dann sind die so ganz ängstlich an mir vorbeigegangen und in dem Moment, wo sie vor mir standen, habe ich so buh gemacht. Weil ich irgendwie wollte ich wieder Handlungsmacht zurückhaben, ja. Ich war so, die waren so schockiert von mir und sie waren natürlich nicht das richtige Ziel meiner, ja, Frustration, aber genau, also das war der erste Moment, und dann waren tatsächlich auch so später dann Jungs hinter mir, von denen ich nicht wusste, die haben mit ihren Handys rumgenestelt und so. Das machen natürlich Jungs immer. Ich dachte mal, machen die jetzt Fotos, aber ich wollte es ihnen auch nicht vorwerfen, weil Jungs haben immer Handys in der Hand und so. Und dann bin ich nicht zum Wasser gegangen und oben ohne ins Wasser, sondern habe ich erst wieder mir mein Bikini angezogen, habe ich gesagt, okay, ich ziehe den unter Wasser aus. Und unter Wasser habe ich den dann ausgezogen, aber schon nach einer Baden kam der Bademeister und hat gesagt, Entschuldigung, das geht so nicht, also so müssen Sie jetzt bitte rausgehen. Und das Schockierende war, ich habe sofort gehorcht. Ich habe dann noch so angezogen mit ihm argumentiert und habe gesagt, ja, aber die Typen hier sind auch oben ohne. Das war natürlich für den überhaupt ein Argument, das völlig absurd ist.
Das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, genau. Ja, aber sie haben eine weibliche Brust. Ja, okay. woran sieht er das jetzt eigentlich? Vielleicht haben meine Brüste das Pronomen they. Ja. Naja, und das würde ich heute sicher nach den vielen Debatten der letzten Jahre und nach der Beschäftigung damit anders machen. Und es hat sich auch in München, wo das damals sich ereignet hat, die Rechtslage geändert. Also seit letztem Jahr ist es hier nun eindeutig geklärt, dass eine Badehose für alle reicht. Ich bin grundsätzlich nicht so für Law and Order, aber diese Rechtslage, die kann uns natürlich einfach total den Rücken stärken, weil es dadurch halt viel einfacher ist. Dann kannst du zum Bademeister das nächste Mal sagen, nee, ist so geregelt, ich bleib so.
Ja, voll. Genau, ich meine, das Recht ist wichtig, aber es bedeutet natürlich noch nicht, dass sich am Ende alle, die es wollen, dann auch wohlfühlen,
ja,
ne? Oder dabei sicher sind. Das wollen wir nicht vergessen und das thematisierst du auch in deinem Buch, ne? Da sprichst du drüber, dass natürlich weiblich gelesene Menschen mit nackten Brüsten riskieren, begafft, gefilmt oder belästigt zu werden. Die Gedanken sind ja auch durch den Kopf gegangen, ne? Also Themen wie Männerblicke und Übergriffe durch Männer sind dann natürlich immer noch ein Thema. Mhm. Aber auch Körpernormen und Bodyshaming thematisierst du, ne? Dass natürlich bestimmte Brüste okay sind und andere in unserer Gesellschaft vermeintlich nicht okay sind. Also nicht weiße Brüste, zum Beispiel queere oder dicke Brüste, ne?
Ja, das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was gibt's da zu beachten? Also wenn wir jetzt so ein Recht auf oben ohne haben, zum Beispiel in Schwimmbädern, wenn sich das mehr verbreitet, was muss trotzdem dann auch irgendwie kulturell oder dann konkret in Sachen ja Umgang miteinander oder Sicherheit dann auch passieren, damit alle zumindest die Wahl haben, ne? Also die Leute sollen sich ja auch nicht unter Druck gesetzt fühlen, das jetzt zu tun, so, aber dass alle die möglichst freie Wahl haben, das zu tun, wenn sie möchten, ne?
Ja, also wenn ich noch kurz einen Einschub machen darf zu dem Thema Bodyshaming. Also dieses Judging von nackten Brüsten von weiblich gelesenen Personen ist halt besonders hart, wenn du aus der Norm fällst, wie du schon gesagt hast. Also wenn du irgendwie queer bist oder eine amputierte Brust hast oder stell dir mal vor, eine Frau oben ohne im Rollstuhl im Schwimmbad, ja? Also eine schwarze Person, eine dicke, eine zu dünne. Das zeigte sich auch schon bei dieser erwähnten Studie aus Frankreich von diesem Soziologen, der heißt Jean-Claude Kaufmann, und hat an Stränden 300 Leute befragt, richtig ausführlich. Und da war auch schon dieses Bodyshaming. Also die haben zum Beispiel gesagt, ja, also oben ohne bis zum Alter von 40, das sei okay, da bin ich jetzt schon raus, weil ich bin über 40.
Ja, ja.
Andere sagten also, ja, große Brüste gehen gar nicht, das sei wie die Auslage einer Metzgerei. kleine Brüste gehen aber auch nicht und hängende Brüste gehen natürlich auch nicht. Und eine sagte da in der Studie, also wenn ich so Waschlappen habe oder Raketen, dann würde ich es besser lassen. Ja, also sieht man schon so, keine Waschlappen, keine Raketen, keine kleinen Brüste, keine großen, da bleibt nur noch so die Germknüttelform oder Marillenknüttelform oder so. Also es ist wirklich absurd. Und diese Menschen, die stigmatisiert sind und diskriminiert sind, die erleiden ja ohnehin schon viel größere psychische Belastungen, also dreimal so häufig Burnout und zweimal so häufig Depressionen, diskriminierte Menschen. Und da kommt jetzt praktisch dieses Topless-Thema nur noch on top für die, ja. Das nur als Einschub. Zu deiner Frage, ja, wie gehen wir damit um, auch mit dem ganzen Thema Gewalt? Also ich würde sagen, wir brauchen grundsätzlich mehr Arbeit im Bereich Gewalt gegen Frauen, also Frauenhäuser zum Beispiel, aber auch Täterarbeit und Aufklärungsarbeit. Und in diesem oben ohne Privileg für Männer, das wir aktuell haben, da zeigt sich aber eben, die einen bestimmen selbst über ihren Körper, die anderen nicht. Also das heißt, die einen sind Subjekt, die anderen sind Objekt. Und über den Körper von Frauen bestimmen eben andere. Und das spielt aber wiederum Gewalt gegen Frauen in die Hände, weil viele Männer, die gewalttätig werden, die stört es, wenn ihre Partnerinnen in der Beziehung selbstständig sind, wenn sie zum Beispiel mehr verdienen oder wenn sie überhaupt irgendwie besser durchs Leben kommen, wenn sie kompetenter sind im Umgang mit dem Kind, während der Mann dann plötzlich total verzweifelt, wenn er mal alleine mit dem Kind zu Hause ist. Und wenn diese Männer ihren Machtanspruch flöten gehen sehen, wollen sie oft mittels Gewalt die Frau beherrschen. Und wenn wir jetzt eben mit so oben ohne Regeln Frauen rechtlich und moralisch schon weniger Selbstbestimmung gewähren, dann unterstützen wir dieses Denken. Und ja, was die Sexualisierung angeht, also ich meine, mein Wunsch wäre, dass wir Brüste von Frauen einfach so behandeln wie Brüste von Männern. Ja, im Idealfall heißt das einfach, sie ignorieren, nicht gaffen, in keinem Fall als Einladung verstehen. Wenn die Frau mit dir Kontakt aufnehmen wird, wird sie es irgendwie machen, aber ihre Brüste sind nicht das Indiz dafür. Und wenn jetzt jemand natürlich trotzdem, weil wir uns daran noch nicht gewöhnt haben, die weibliche Brust als banal zu begreifen, was Sexuelles dabei empfindet. Ja, das kann ja sein. Ja, dann muss die Person das halt für sich behalten. Und dann muss die sich vielleicht Rat suchen oder so mit FreundInnen reden, aber in keinem Fall diese nackte Person belästigen. Hm. Und grundsätzlich geht es mir darum, es muss sich ja auch niemand ausziehen. Es geht nur darum, dass wir es alle dürfen, wo es aktuell Männer dürfen.
Ja. Weil du jetzt gerade schon, Julia, auch diese französische Studie da erwähnt hast, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, das ist ja auch relativ am Anfang von deinem Buch, führst du die schon ein, das ist ja, liegt ja schon eine Weile zurück, oder? 70er, 80er oder wann?
90er, ja, Mitte der 90er. Mhm.
Aber gibt es eigentlich irgendwie aktuelle Zahlen, was so die Befürwortung und Ablehnung von oben ohne für alle angeht? Und wenn es da Studien gibt, dann ist das natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Und weiß man vielleicht auch was über die Gründe für eine Ablehnung oder eine Befürwortung? Und ich fand schon interessant, bei dir zu lesen, dass weniger Frauen als Männer BefürworterInnen sind, was ja, glaube ich, aber auch mit bestimmten patriarchalen Denkmustern, Strukturen auch zu tun hat. Aber vielleicht kannst du da mal deinen Blick drauf dann hier mitteilen.
Ja, aus den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum gibt es zwei Studien. Also 2023 hat dieses Meinungsforschungsinstitut Kantar 1000 Menschen befragt. Die haben gefragt, was meinen Sie, soll künftig in allen öffentlich betriebenen Schwimmbädern das Baden mit freiem Oberkörper für alle Geschlechter erlaubt sein? Und da haben 44% der Befragten gesagt, nein, 47% ja. Also ich würde mal sagen, halb-halb. Und ähnlich war es bei einer Umfrage von YouGov und dpa ein Jahr vorher. Da hieß es, erste Bäder erlauben nackte weibliche Oberkörper zu bestimmten Zeiten. Wie finden Sie das? Und da sagten 28%, sie finden das negativ und 37% fanden es positiv. Und der Rest war irgendwie unentschieden oder hat keine Angabe gemacht. Also wenn du mit einem weiblich gelesenen Körper oben ohne baden gehen willst, dann kannst du davon ausgehen, so ein Drittel bis die Hälfte findet das nicht gut. Also da stößt du auf Ablehnung. Und aber auch ein Drittel bis die Hälfte findet es okay. Und die anderen haben keine Meinung darüber. Gründe haben die dort nicht angegeben. Also und tatsächlich, ja, waren die Zahlen bei den Frauen, die dagegen, also die Zahlen bei denen, die dagegen waren, da waren die Frauen ein bisschen mehr als die Männer. Ja, da kann man jetzt so ganz einfach vermuten, das sind jetzt aber wirklich nur Vermutungen von mir, dass manche Männer sich sagen, ja, ach geil, nackte Brüste. Andere sagen sich vielleicht, ja, warum eigentlich nicht? Ich kann doch auch oben ohne rumlaufen, was ist das Problem daran? Und ich glaube, viele Frauen erleben da drin halt, wie ich das ja auch schildere, wie ich ins Freibad gehe, schon auch einen Druck, einen Stress einfach. Und wenn das jetzt erlaubt wäre für alle überall, müsstest du dir natürlich auch immer die Frage stellen. Oder wenn jetzt irgendwie mehr Frauen sich ausziehen würden oder so, müsstest du auch darüber nachdenken. Aktuell, jetzt so seit den 90ern, macht es halt einfach keine mehr. Und ja, dann muss ich auch in meiner Freizeit ja nicht groß drüber nachdenken. Oder dann mache ich das halt einfach auch so. So erkläre ich mir das. Dass es ein leichter Überhang bei Frauen ist in der Ablehnung von einem Recht auf oben ohne für alle. Was schon seltsam ist, weil sie ja, es ist ja, geht ja nur um Recht dazu, nicht um eine Pflicht, sondern also sie beschneiden sich in ihrer Wahlfreiheit.
Ja. Julia, wir müssen leider schon auf die Zielgerade biegen. Vielleicht können wir noch mal einen Blick darauf werfen, ja, wie wir da hinkommen zu mehr Abschaffung, ja. Wir haben ja schon erfahren, dass zum Beispiel an einzelnen Orten, wo es das oben ohne Privileg gab, dass da zum Beispiel in Schwimmbädern in München, Chemnitz, Köln und Berlin, dass es da schon neue Regeln gibt, die es allen erlauben. Mhm. By the way, ich habe jetzt gerade mal in die Badeordnung vom Schwaketenbad, das ist hier in Konstanz, unser Hallenbad, reingeschaut.
Und
sehe hier Paragraph 6 Badekleidung. Außerhalb der textilfreien Bereiche, das meint Sauna- und FKK-Bereich im Strandbad Horn, also da geht es allgemein um die, das scheint dann auch für die weitergehenden öffentlichen Bäder und Strandbäder sind hier auch da drin gemeint. Also außerhalb dieser textilfreien Bereiche ist nur allgemein übliche Badekleidung erforderlich und das primäre Geschlechtsteil muss bedeckt sein.
Yay! Punkt.
Fertig. Also, auch in Konstanz spricht nichts gegen oben ohne für alle Geschlechter.
Ja.
Aber es ist natürlich längst noch nicht an allen Orten angekommen. Mhm. Wie kommen wir hin, dass die weibliche gelesene Brust entskandalisiert wird, wie du es nennst? Was sind da deiner Ansicht nach Ansatzpunkte und Hebel? Wir haben jetzt schon über vieles gesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal so zusammenfassend sagen, was da aus deiner Sicht wichtige Punkte sind.
Also einerseits, glaube ich, brauchen wir absolute rechtliche Klarheit endlich. Keine Gummiparagraphen mehr, sondern es muss klar sein, was auch die Petition Gleiche Brust für alle fordert. Überall, wo es Männern erlaubt ist, oben ohne zu gehen, muss es allen Geschlechtern erlaubt sein, oben ohne zu gehen. Und ich würde ergänzen, das kann halt auch heißen, dass wir das für bestimmte Räume dann einfach ausschließen. Also dass das entweder rechtlich ausgeschlossen wird, gesetzlich, oder dass Einrichtungen selber sagen, ach, solange wir keine Gesetze haben, hängen wir hier in der Boulderhalle ein Schild auf oder im Fitnessstudio oder im Yogastudio. Also hier müssen alle obenrum ein Shirt anlassen oder eben können alle obenrum sich ausziehen. Diese rechtliche Klarheit, die muss vor allem für Social Media gelten. Also da brauchen wir eindeutige Regelungen, und wenn die Digitalunternehmen das nicht selber machen, dann müssen die Staaten sie dazu verpflichten. Das ist, entspricht wirklich keinen internationalen Menschenrechtsstandards, wie das eigene hauseigene Kontrollgremium von Meta zum Beispiel sagt. Und wir hängen ja viel mehr online ab, und junge Mädchen und Frauen und Kinder, also junge Kinder überhaupt, und junge Menschen überhaupt werden ja viel mehr dort geprägt, weil sie stundenlang dort abhängen, als in irgendeinem Freibad. Also das ist absolut wichtig. Ja, und zum Entskandalisieren, glaube ich, könnten wir so Experimentierräume schaffen. Also ich denke da zum Beispiel an Schwimmzeiten, wo wir in geschützten Rahmen das probieren können und sagen, ja, da ist einfach irgendwie mittwochs in der Schwimmhalle, können alle oben ohne sein. Oder auch also Experimentierräume im Sinne von, wie beim FKK, weißt du, man hat so an einer Badeanstalt am See, hat man so getrennte Bereiche. In dem einen ist es wie immer, da können Frauen oben ohne sein, das ist aber unüblich. Und im anderen sind einfach alle oben ohne. So wie man manchmal auch die Trennung in FKK und Badeanzug hat. Ja, wir können aus Solidarität dann natürlich von Männern auch verlangen, ein Shirt zu tragen oder sich zumindest zu überlegen, ist das jetzt hier ein geeigneter Ort? Irgendwie muss ich auf dem Skateplatz oder im Club oder auf dem Festival oder im Supermarkt oder beim Joggen oder auf dem Fahrrad, muss ich jetzt hier mein Shirt ausziehen? Oh ja, und Solidarität natürlich auch dahingehend, dass wir nicht gaffen, sondern dass wir die weiblichen Brüste, wenn sie da sind, ignorieren und nicht als Einladung verstehen. Und darüber hinaus müssen wir ja generell auch einfach viel mehr Möglichkeiten schaffen, Gewaltprävention. Also mehr Anlaufstellen auf Social Media, aber auch die Polizei muss solche Sachen ernster nehmen, auch wenn dann potenziell Frauen dort Fotos oben ohne posten und die irgendwie verwendet werden. Also generell kannst du Mobbing-Opfer werden, auch angezogen. Also da muss es einfach viel mehr Gewaltprävention geben und Täterarbeit.
Weil du jetzt schon die Männer angesprochen hast und wie die solidarisch sein können, da hätte ich doch noch eine Nachfrage. Sagen wir mal so, was wünschst du dir da von Leuten, die sich als Männer identifizieren oder so gelesen werden? Ich persönlich zum Beispiel trage ganz bewusst, einfach weil es anderen Geschlechtern nicht erlaubt ist, im Festivalclub, in der Boulderhalle, im Supermarkt oder auf dem Fahrrad eben ein Shirt so.
Yay.
Aber ich habe jetzt auch noch nicht, das muss ich auch sagen, ich habe natürlich auch schon Leute im Club gesehen, die dann da so mackermäßig das T-Shirt ausziehen und dann so, ne? Oder eben auf dem Fahrrad oder im Supermarkt oder auch in der Boulderhalle diese schwitzenden Achims, die dann da in der Wand hängen, mit ihren ja hübsch trainierten Oberkörpern, schon klar. Aber was ich sagen will, ich habe da nichts gesagt. So, ne? Also ich habe den Leuten nichts gesagt und ich habe auch den Institutionen nichts gesagt. Also zum Beispiel in der Boulderhalle mal angesprochen, hey, wollt ihr nicht mal drüber nachdenken irgendwie, ob es nicht cool wäre, wenn Frauen das nicht dürfen und andere Geschlechter, dass dann irgendwie Männer vielleicht auch ein Shirt tragen sollten? Kommt doch vielleicht mal ins Überlegen. Also da ist bei mir auch noch Luft nach oben.
Ja, bei mir
deswegen,
auch.
Deswegen, was wünschst du dir da vielleicht von Männern oder männlich gelesenen Personen? Wie können die aus deiner Sicht halt konkret solidarisch sein?
Ja, also das, was du schon sagst. Also einfach selber mal überlegen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der spielt regelmäßig Fußball im Park, und dann hatten die die Trikots vergessen und dann hieß es irgendwie, ja, die einen gehen halt oben ohne, die anderen nicht. Und dann hat er gesagt, nee, mache ich nicht, Frauen können das auch nicht. Dann haben die gesagt, ja, aber es spielen doch gar keine Frauen mit. Dann hat er gesagt, ja, aber sonst sind manchmal Frauen hier bei uns mit dem Team und das geht nicht. Und surprise, sie haben eine andere Lösung gefunden und haben dann in helle T-Shirts und dunkle T-Shirts aufgeteilt. So. Aber dann ist es schon mal angekommen bei 22 Männern. So. Genau, ich hätte jetzt auch gesagt, man muss sich jetzt nicht mit Achim an der Wand anlegen, dann fällt er noch runter. aber genau, vielleicht doch mal irgendwie in einem Moment mit der Boulderhalle sprechen, weil die ja, das ist ja der größere Hebel eigentlich, als mit jeder Einzelperson, die da oben ohne an der Wand hängt, weil dann musst du nächste Woche zu Paul gehen und übernächste Woche zu Ole und so. Ja, würde ich dann, glaube ich, eher vielleicht die Institution oder das Fitnessstudio ansprechen oder so. Ja, und im Umgang mit weiblich gelesenen Personen, ja, vielleicht sie auch einfach ermächtigen oder nicht irgendwie komisch gucken, wenn die Freundin oben ohne ist oder irgendwie, ja, sich da nicht, ich glaube, das passiert auch laut Studien immer mal wieder, dass dann oft doch die Frauen nach dem vermeintlichen Wunsch der Männer, der Partner oder so agieren und sagen, ja, also nee, das würde den jetzt stören oder so und da einfach das als selbstverständlich hinnehmen und ja, einfach selber eben nicht glotzen, sondern ignorieren und einen normalen Umgang damit finden.
Ja, das alles sage ich, am Strand will ich weiterhin oberkörperfrei liegen und da hoffe ich dann eher drauf, dass es dann für alle anderen Geschlechter auch dann eine Kultur gibt oder auch keine komischen Baderegeln.
Ja, und aber es würde ja letzten Endes, also wenn wir das aufbrechen mit dieser ganz klaren Einteilung, vor allem beim Baden, also im Freibad zum Beispiel, dürfen ja Männer gar kein irgendwie Bustier oder so oder irgendwie ein Muskelshirt oder so im Wasser tragen, ja. Also das will, und viele wollen das aber. Ein Bekannter hat mir gesagt, er hat halt gerundete, gewölbte Brüste und geht nicht ins Freibad, weil er sich dafür schämt. Es wäre ja eigentlich schön, wenn wir auch irgendwie sowas hätten wie eine Selbstverständlichkeit, dass der dann da im Wasser auch mit einem Shirt sitzen kann, die Leute nicht gucken oder vielleicht irgendwie wir so Männerbustiers oder sowas entwickeln. Weil die Hälfte aller Männer ist in ihrem Leben von gerundeten, gewölbten Brüsten betroffen. Das sind vor allem pubertierende Männer, kiffende Männer, sehr sportliche Männer, dickliche Männer, alternde Männer. Die haben auch schöne runde Brüste. Vielleicht ist das das, warum alte Männer als attraktiv gelten. Nicht die grauen Haare, die grauen Schläfen und das Geld, sondern die runde Brust.
Ja, nee, guter Punkt. Nur zum Ausblick, das bringt uns nochmal zurück zu der Eingangsfrage oder der Thematik irgendwie, warum ist das eigentlich wichtig? Mhm. Was denkst du, warum lohnt es sich für die Leute, die uns hier zuhören, dem Thema Aufmerksamkeit zu schenken, zu schauen, wo sie auch im Kleinen und Großen vielleicht was anstoßen können? Inwiefern ist eine Gesellschaft ohne Topless-Verbot für die Hälfte der Menschen, für alle auch irgendwo freier?
Ja, also queere Menschen werden dann nicht mehr ausgeschlossen, Frauen werden nicht mehr untergeordnet, auch Männer wären freier, wie ich eben geschildert habe. Es würde, also ein Ende des Oben ohne Privilegs würde faktisch mehr Freiheit für alle Geschlechter bedeuten. Und auf so einer symbolischen Ebene würde es halt die Binarität aufbrechen. Wir haben ja so eine tiefsitzende, zweigeteilte Ordnung. So der Mann steht für Ratio, für Geist, die Frau steht für Emotio und für den Körper. Und das führt dazu, dass eben Männer sich in unserer Gesellschaft leichter für sanftmütige Gefühle beschämen lassen, weil das bedeutet, dass sie ihren Verstand nicht unter Kontrolle haben. Und Frauen sich leichter für ihren Körper beschämen lassen, weil sie den nicht unter Kontrolle haben. Und Nicht-Binäre sich für ihre ganze Existenz rechtfertigen müssen, weil sie nicht vorgesehen sind. Und in diesem Narrativ dürfen Männer ganz viele Dinge nicht, aber unter anderem nicht weinen. Und Frauen dürfen nicht auf ihr Äußeres scheißen und queere Menschen dürfen nicht existieren. Und mit einer gleichen Brust für alle setzen wir dieser vor allem sehr rechten Erzählung, der ja die Geschlechterhierarchie immanent ist, etwas entgegen. Und ich glaube, gerade angesichts von der erstarkenden rechten Bewegung und Erzählung, die wir gerade erleben, müssen wir mehr denn je für die Freiheit für alle Geschlechter kämpfen.
Schön. Danke dir, Julia, dass du mich hier besucht hast. Danke.
Danke dir.
Ja,
Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Journalistin und Autorin Julia Fritsche. Wenn ihr euch für ihr Buch Oben ohne oder sie als Person interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens hier weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Nein, wir unterstützen ja mittlerweile auch die Was-Tun-Crew um Inken und Valentin, damit auch ihr Podcast auf finanziell stabilen Beinen steht. Also, Solidarität im Doppelpack schafft ihr mit einer Fördermitgliedschaft bei Dissens. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.